Ich will euch nämlich noch in eine Geschichte mit hineinnehmen, die ich mir nicht ausgedacht habe. Ne, als Kindermissionar erzählt man gerne Geschichten. Ich weiß nicht, ob du gerne Geschichten hörst. Und das ist eine irre Geschichte. Geht ganz kurz. Ne? Aber das ist wirklich unglaublich. Da ist ein junger Kerl. Den hat es tatsächlich gegeben, historisch bewiesen. Und dieser junge Mann, der erlebt eine unglaubliche Geschichte. Der hat nämlich einen Auftrag eigentlich, einen ganz entspannten Auftrag. Er soll einfach auf so eine Herde aufpassen. Ganz entspannt, ist alles in Ordnung. Er hat sogar seine Harfe noch mit dabei, spielt so entspannt sein Lied. Ich stelle mir das so vor, kannst du das sogar nachlesen. In der Bibel steht das sogar. 1. Samuel 17 wird es nacherzählt. Und da sitzt er da, ich stelle mir das so vor. Und der junge Mann sitzt da, spielt vielleicht auf der Harfe. Doch dann stockt er. Da sieht er, ihm läuft ein Tier entgegen. Er sitzt da ja bei seinen Schafen. Das sind die Schafe von seinem Vater. Und da die oberste Priorität, darauf aufzupassen. Und da sieht er und sieht, da kommt ein Löwe. Ein Löwe! Oh nein, was mache ich denn? Dem schlägt das Herz bis zum Hals. Ja, du schmunzelst. Stell dir vor, du sitzt bei deiner Schafherde und das Tier läuft auf dich zu. Und der sah vielleicht ein bisschen hungrig aus. Ich weiß nicht genau, wie das in der Situation war, aber ganz ehrlich, so ähnlich muss das gelaufen sein. Der Löwe kommt da und der sah bestimmt hungrig aus, läuft auf den jungen Mann zu. Und dem schießen jetzt sofort ein paar Gedanken durch den Kopf. Wo laufe ich vielleicht am schnellsten hin, um mich zu retten? Wäre vielleicht unser Gedanke, ne? Aber ein Löwe, der holt mich ja ein. Nee, das ist keine gute Idee. Also weglaufen ist schon mal schlecht. Vielleicht denkt er drüber nach, regungslos auf den Boden legen und einfach nur beten. Nee, das hat er auch nicht gemacht. Bestimmt hat er gebetet, ja, aber nicht hingelegt. Und dann, ich muss das Tier angreifen, das ist es, laut brüllend, so kann man ein wildes Tier bestimmt vertreiben und drauf zulaufen und irgendwie Krach machen. Und bestimmt macht er das so, er stampft vielleicht auf den Boden, brüllt das Tier an und der Löwe verschreckt vielleicht kurz, bleibt stehen und schnell, nee, ich hol mir lieber ein Schaf und geht auf ein Schaf zu, packt es mit dem Maul und läuft davon. Habt ihr schon mal ein wildes Tier beobachtet, das mit einem Schaf im Maul davonläuft? Das ist gar nicht so leicht, ne? Dann fällt es wieder raus und dann nochmal nachgreifen und das Tier läuft davon und der junge Mann läuft dem Tier nach und fängt an, bestimmt so brüllen auf das Tier einzuschlagen, bis es reglos am Boden liegt. Irre. Das war ein kleiner Junge, kein starker Mann, nicht so ein Athlet, Muskeln bis sonst wohin, sondern ein schwacher kleiner Junge. Aber er wusste eine Sache, Gott ist auf meiner Seite. Eine unglaublich kinoreife Geschichte, was dieser junge Mann hier erlebt. Und das Verrückte ist, kurze Zeit später oder davor erlebt er eine ähnliche Situation mit einem Bären. Und da handelt er ebenso. Dieser junge Mann, das ist wirklich unglaublich, er hat nur mal so nebenbei diese Geschichte erzählt, als er vorm König stand, ne? Als er das hier so gemacht hat. Aber wenn du dich damit auseinandersetzt mit dieser Geschichte, was der junge Mann hier geleistet hat, unglaublich. Und der junge Mann, der ist mir so ein Vorbild. Wir wissen es, wer es ist. Wer weiß es? David natürlich, genau. Es ist wirklich erstaunlich und das ist ein Wunder. Ein Wunder kannst du nicht wissenschaftlich erklären. Wir erleben in der Mission regelmäßig Wunder, kleine Wunder, große Wunder. Wir leben von Wundern. Ich hoffe, du lebst in deinem Leben auch von Wundern und nicht von nur von Sicherheit, sondern von Wundern. Und ein Wunder kannst du nicht wissenschaftlich erklären. Eigentlich ist er viel zu schwach, der Löwe ist viel zu stark, aber das spielt in Gottes Rechnung keine Rolle. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Guck mal, das haben wir gerade vor kurzem erlebt in Sehende. Jetzt in diesem Sommer. Wir sind das 7. Jahr in Sehende. Und wir predigen Jahr für Jahr. Wir bringen den Kindern die frohe Botschaft. Aber manchmal denkst du, was tut sich? Was verändert sich denn? Ich habe es doch jetzt so deutlich kommuniziert. Ich habe es packend verkauft. Und eigentlich muss doch jetzt alles klar sein. Aber du denkst, die Botschaft kommt nicht an. Vielleicht geht's dir manchmal auch so. Bei uns jetzt im 7. Jahr, im Sommer haben wir so einen Lego-Baunachmittag gemacht und nach dem, als ich die fertig war mit der Geschichte, kommt das erste Kind und ich denke schon, ah, das fragt jetzt irgendwas wegen Legosteine. Du Stefan, wie kann ich denn das eigentlich machen? Ich will auch ein Kind Gottes werden. Okay, gut. Und dann, ja komm, wir gehen mal an die Ecke, wo uns alle sehen können, aber wir ein bisschen für uns sind. Und dann kommt das nächste Kind, oh nee, bitte nicht stören, ne? Der will jetzt auch ein Legostein. Du Stefan, wie kann ich ein Kind Gottes werden? Das zweite, okay, dann kommt das dritte, dann kam das vierte. Am Schluss saßen da 6 Kinder vor mir und ich dachte, also ich bin im falschen Film. Dann die Kinder gefragt natürlich, was wollt ihr, was ist euer Anliegen? Gemerkt, die haben einen Durst, einen Hunger, die wollen auch Kind Gottes werden. und ich habe denen eine Plattform geboten. Ich bin nicht ein Superman, Superheld, aber was ich weiß, dass ein Kind zu Jesus kommen darf. Weil Jesus möchte, dass die Kinder zu ihm finden. Das ist ein Wunder. Und solche Dinge, die dürfen wir erleben und drüber staunen. Hier der David, der hat eine unglaubliche Situation hier erlebt. Aber eigentlich geht es jetzt gar nicht um diese Geschichte, sondern eigentlich geht es heute Morgen um was anderes. Den Text, den haben wir ja schon gelesen. Und es ist erstaunlich, ja, wo kommt denn der David hier in diesem langen Text vor? Wir haben das vorhin schon gehört, müssen wir gar nicht mehr durchgehen. Wo kommt der David vor? Eigentlich spielt er hier mehr so eine Randfigur. Und ein paar hängen, bevor ihr mir heute Morgen einschlaft, habe ich gedacht, wir müssen dem entgegenwirken. Ihr seid jetzt gefragt, ich habe uns ein Spiel mitgebracht, weil irgendwie müssen wir wach bleiben und nicht einschlafen. Und zwar, ihr könnt mal überlegen, was sehen wir denn hier? Heute geht's nämlich ein bisschen darum, wir Menschen gucken mit den Augen, aber Gott, er sieht ja das Herz an. Und wir gucken mit unseren Augen hier drauf, ne? Werden wieder ein bisschen frischer, kann sich auch ein bisschen schütteln, dass du nicht ganz einschläfst, das ist gut. Und jetzt dürft ihr mal laut und deutlich sagen, was seht ihr denn hier? Was ist das denn? Ah, sehr gut. War euch allen klar, hoffentlich, ne? Mexikaner auf dem Fahrrad mit Sombrero. Ja. Haben wir bestimmt alle das Gleiche gesehen. Aber ohne, dass ihr es gesagt habt, gehe ich davon aus, viele von euch haben Kreis und Strich noch gesehen, ne? Wussten ja gar nicht, was das ist, ne? Jetzt wisst ihr, wie es funktioniert. Du darfst beim nächsten Mal nicht mitmachen, jetzt sind die anderen dran. Was seht ihr denn jetzt? Habt ihr eine Idee? Na komm, mutige zuerst. Ihr habt doch alle Augen, ne? Wir können alle sehen. Was könnte das sein? Na los, ihr schafft das. Na gut, dass wir das Spiel machen hier, ne? Da. Ich verrat's euch, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Es sind 4 Elefanten, die schnuppern an einer Orange. Ist doch klar, oder? Das ist erstaunlich. Gut, dass wir es machen. Das zeigt uns nämlich etwas. Wir sehen alle mit unseren Augen und doch nehmen wir Dinge unterschiedlich wahr. Und das ist auch ganz wichtig zu sehen, denn wir Menschen, wir sehen das, was vor Augen ist. Haben wir heute Morgen im Bibeltext gelesen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an. Wir sehen unsere Umwelt, alles drumherum. Gott ist aber jemand, der ganz anders guckt. Und in dieser Geschichte, die wir eben heute Morgen gehört haben, in 1. Samuel 16, da gibt es ein paar unterschiedliche Figuren. David hat erstmal so ein bisschen die Randfigur, so wirkt es in diesem Text. Und einer, der hier vor allem auftaucht, ist der Samuel. Der hat einen Auftrag, der soll in eine kleine Stadt Bethlehem gehen. Was soll der da nochmal machen? Wer weiß es noch? Laut und deutlich? Den König salben, genau. Moment, wie finde ich denn jetzt den König heraus? Wer ist denn das? Und dieser Samuel, der hatte ja auch nur 2 Augen, wie du und ich. Der hatte bestimmt nicht noch ein drittes oder irgendwie. Und er musste dorthin gehen und irgendwie feststellen, wer jetzt der Gesalbte ist. Wie hat er das denn gemacht? Wir lesen das so im Text, ja, das war ja ganz klar. Nee, vielleicht war das gar nicht so klar, weil das waren Menschen wie du und ich. Diese Menschen in der Bibel, das waren keine Superheiligen. Die haben nicht 5 Zentimeter über dem Boden geschwebt. Das waren einfach Leute wie du und ich heute. Also genau die gleichen Leute. Und dieser Samuel, der hat aber eine Zusage von Gott bekommen, nämlich, ich will ihn dir zeigen, den du salben sollst. Gott sagt an anderer Stelle, ich will dich mit meinen Augen leiten. Ja, Altes Testament, aber weißt du was, das gilt auch für dich und für mich. Gott möchte dich und mich in unserem Alltag mit seinen Augen leiten. Wir haben jetzt ein Haus, das ist schön, das ist gut. Macht aber manchmal die Strecken jetzt ein bisschen weiter. Wir haben nämlich ein Erdgeschoss, ein Obergeschoss und sind gesegnet mit einem Keller. Wenn jetzt einer im Obergeschoss ist und jemand ist im Untergeschoss, also im Keller, und der von oben will was dem ganz unten im Keller sagen, wird schwierig. Der von oben kommt mal besser runter, brüllt nicht so durch die Gegend, und der aus dem Keller, der kommt natürlich nach oben. Und dann kann man eine Konversation führen, man sieht sich und kann miteinander sprechen. Ich habe noch gedacht, auch als ich das so gelesen habe, ich muss ganz viel an mich selber denken, wie ich mich im Alltag verhalte, dass ich durch meinen Alltag gehe. Ich habe uns heute zwei kurze Punkte mitgebracht. Das erste ist, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Ich sehe nur die Dinge in meinem Alltag, in meinem Leben. Da ist die Arbeit, die Dinge, die ich noch abzuarbeiten habe. Die Arbeit, die erledigt werden möchte, das, was mich so beschäftigt. Aber ich verhalte mich ganz oft so wie in dieser Szene. Der eine ist im Obergeschoss, der andere im Untergeschoss. Ich hocke da in meinem Keller, meinem Lebenskeller und schreie zu Gott, Gott, wo bist du denn? Aber ich könnte ja mal überhaupt Gott erst suchen. Gott, er ist vom Himmel herabgestiegen auf uns, zu uns, auf die Erde. Er ist in unser Lebenshaus gekommen. Nur manchmal verrennen wir uns, gehen irgendwo in ein anderes Zimmer, machen unser eigenes Ding. Aber Gott ist jemand, der uns mit seinen Augen leiten möchte. Wenn ich meine Kinder angucke, gerade hier Aaron, Josua, aber bei Tirzah geht's als auch schon los, manchmal ein Blick sollte eigentlich genügen. Ich sage etwas, merke, das klappt nicht, und dann muss ein Blick das manchmal nochmal bekräftigen. Manchmal funktioniert's, ne? Ich bin da noch nicht Superpapa. Aber durch meine Augen, durch meinen Blick kann ich etwas zeigen dem Kind und es versteht es. Wenn ich Gott in meinem Alltag gar nicht sehe, dann kann Gott mich gar nicht leiten. Weil ich vielleicht ganz viele Dinge in meinem Leben sehe, ganz viele andere Dinge. Dinge, die mich ablenken von Gott, die meine Zeit einnehmen. Da kommt vielleicht auch gerade so ein Löwe auf dich zu und du bist so gefesselt. Und vergisst völlig, dass du den lebendigen Gott an deiner Seite hast. Was David erlebt hat, der wusste das, als kleiner Junge schon. Wir wissen das, wir wissen es vielleicht von klein auf und vergessen das manchmal im Alltag, dass wir den lebendigen Gott an unserer Seite haben. Dann gehen wir durch den Alltag, lassen uns von den Augen leiten. Da kommt das Werbeprospekt, Black Friday. Oh, und deine Augen sind so gar nicht auf Gott gerichtet. Deine Augen sind ganz viel auf Amazon, auf Black Friday und alles mögliche, Black Week und was, wie es alles heißt. Nee, Stefan, damit habe ich kein Problem. Ich habe die Prospekte, ich habe so einen Aufkleber am Briefkasten, keine Werbung. Ja, die kommen dann über eine mediale Seite, wo immer 5 Sekunden Werbung. Irgendwie kommen die auf uns zu. Und diese Werbung, die macht etwas mit uns, ob du willst oder nicht. Ne? Wenn du immer dir das anguckst, dich immer damit beschäftigst, dann kann das was mit dir machen. Ich habe einen Freund, der ist Missionar in Bolivien. Die kennen das gar nicht so mit Werbung. Das ist bei uns in Deutschland richtig krass. Das fällt uns mitunter gar nicht auf. Aber vielleicht ist Thema Werbung gar nicht so, was deine Augen so viel Zeit einnimmt. Vielleicht sind es andere Dinge. Du bist wie hypnotisiert. Du bist so erschrocken vor diesen Kriegen. Erst Ukraine und jetzt das mit Israel. Und es lähmt dich. Und du siehst, was auf deutschen Straßen los ist. Und du siehst das mit deinen Augen. Und es lähmt dich förmlich. Und du weißt gar nicht, ja, was mache ich denn jetzt? Müssen wir jetzt... Was muss ich denn jetzt tun? Oder du lässt dich so sehr von deinen Arbeitskollegen, von denen ihren Blicken immer bestimmen. Jetzt hat er mich wieder so und so angeguckt. Oder vielleicht auch in der Gemeinde. Ja, jetzt reden die beiden wieder, reden bestimmt wieder über mich oder irgendwie so. Wir können das irgendwie gar nicht abstellen. Wir Menschen, wir sind so geschaffen, dass wir Augen haben. Aber das, was wir sehen, das geht als wie so ein Film in unseren Kopf. Und es lässt uns gar nicht kalt. Das macht auch etwas mit uns. Ich habe eben mit dem Samuel angefangen. Jetzt kommen wir kurz auf den Samuel zurück. Jetzt war das ja ein Mensch wie du und ich. Der hatte auch Dinge, die sind in seinem Leben eingeströmt. Aber der Samuel, der war in ständiger Verbindung mit Gott. Ja, Stefan, das mache ich auch. Heute Morgen habe ich gebetet. Ja, gut. Ich bin auch im Gottesdienst sonntags. Guck mal, ich bin ja auch hier. Ja. Jetzt gehen wir weiter in die Woche. Die Probleme kommen. Bist du wirklich in ständiger Verbindung mit Gott? Dann bist du weiter als ich. Ich schaffe das nämlich nicht immer. Die Predigt ist vor allem für mich ganz nebenbei. Und ich merke eben, wie wichtig es ist, durchgehend in Verbindung mit Gott zu sein. Ich meine jetzt nicht, oh Gott, soll ich jetzt diese Butter kaufen? Ne? Er hat dir auch einen Verstand gegeben. Es geht darum, mit Gott in Verbindung zu bleiben und nicht, du rennst voraus, du lässt dich von deinen Augen, von deinen Lüsten, von deinen, das gönne ich mir jetzt einfach, meinte neulich einer an der Hotline, wollen sie einen mobilen Router? Nee, hab ich. Stimmt, braucht man nicht, meint sie, das gönnt man sich. So eine Kultur sind wir gönnen uns einfach Dinge. Aber wir vergessen dann, dass wir mit Gott in Verbindung sein müssen, um in diesem Alltag zu bestehen. Das, was alles auf uns einprasselt, das, was auf unseren Straßen, in unserer Gesellschaft passiert, das geht nur, wenn wir in ständiger Verbindung mit Gott sind. Das hat der Samuel gemacht. Wir bleiben in ständigem Blickkontakt mit Gott. Nicht nur der Samuel taucht hier auf in diesem Text. Wir haben auch kurz von diesem Isai gelesen. Viele von euch kennen den ja mehr als gut. Über die Mutter von David lesen wir gar nicht so viel. Aber dieser Isai und dem, über den manchmal das, was wir sagen, zeigt ganz viel darüber, was in unserem Inneren, in unserem Herzen ist. Und wir gucken nur auf das, was der Isai hier sagt in diesem Text gerade mal. Er schildert nämlich, er führt hier seine Söhne vor, seine starken, schönen, stattlichen Söhne, die führt er hier vor. Und dieser Mann, der hat mindestens 8 Kinder, diese 8 Söhne, aber bestimmt waren da auch Mädels dabei, aber irgendwie werden halt immer nur die Männer im Geschlechtsregister aufgeführt. Aber dieser Isai, der vergisst ja scheinbar völlig, er hat eigentlich noch einen Sohn. Er hat ja, 7 Söhne aufgeführt, aber ist ja irgendwie noch ein Sohn. Wo ist er denn? Und der Isai, ja, der schildert das, ach ja, guck mal, das ist der Jüngste. Ja, das zeigt schon was, der Jüngste, was kann der schon? Und das ist der die Schafe hütet. Wir halten mal fest, in diesem Text, bei diesem Schlachtopfer, da mussten das war eine richtige Zeremonie, was da vor sich ging, da mussten die Kleider gewaschen werden, die mussten sich duschen, gab's ja nicht, aber irgendwie haben die sich komplett auch gewaschen. Da war eine richtige Reinigung, ne? Auch eine äußerliche Reinigung. Das ist auch wichtig, ne? Dass wir vor Gott auch nicht nur ein Lotterleben führen, ne? Ich gehe überall nur in der Jogginghose hin, sondern ist, glaube ich, auch schon gut, ne? Wenn man sich... Ich habe heute Morgen mal ein Hemd angezogen, ne, bin jetzt nicht in Schlafklamotten hergekommen. Das ist wichtig, ne? Aber es gibt eine Sache, die Gott noch wichtiger ist. Und das ist das Herz. Dieser Isai, der guckt ganz viel auf das Äußerliche hier in dem Text. Er sieht nämlich seinen Sohn, der passt auf die Schafe auf, das ist der Jüngste. Und manchmal handeln wir ähnlich. Wir gucken mit unseren Augen und denken, nee, der ist doch noch zu jung oder was kann der schon? Jetzt macht der wieder den Mund auf, ne? Wir ordnen Menschen oft in so Schubladen als mal ein. Das macht Gott aber nicht. Wir machen das. Erstaunlich ist, dieser David, der taucht hier erstmal gar nicht vor. Der wird nicht gewaschen. Wo ist der? Bei den Tieren muss der sitzen. Der darf hier nicht bei dem Fest dabei sein. Und der Samuel, der hat eine Reaktion. Er sagt nämlich, hier, Gott schaut nicht auf... Oder Gott sagt es dem Samuel und sicherlich gibt er das an die Menschen weiter. Gott guckt nicht auf das Äußerliche erstmal, sondern Gott schaut auf das Herz an. Der Samuel ist selber ein Mann, der auf die äußere Erscheinung guckt, als der erste Bruder da reinkommt. Wow, das muss der König sein. Aber nein, Gott sagt ihm, nein, er ist es nicht. Der Isai, der sagt, guck mal, mein Sohn, den habe ich, der ist bei den Schafen, das ist der Jüngste, der guckt auf den Stand. Wir Menschen, wir gucken mit unseren Augen, vielleicht wie ein Samuel auf das Äußerliche bei anderen Menschen oder wie ein Isai auf den Stand oder die Stellung eines Menschen. Aber ich finde es gut, dass wir in dieser Welt nicht alleine umherirren, sondern dass es auch noch Gott gibt. Und Gott ist derjenige, der Menschen das Herz ansieht. Wir Menschen sind genau die gleichen Menschen wie damals, da gibt's nicht, der Humanismus kommt hoffentlich auch nicht hier in die Gemeinde an, der Mensch wird nicht irgendwie besser, wir Menschen, wir sind schon immer gleich, aber das Gute ist, Gott ist auch immer gleich. Und so wie Gott damals in das Herz der Menschen geguckt hat, guckt Gott heute auch in dein und mein Herz. Manchmal vergesse ich das, Gott guckt in das Herz hier von den Menschen, in den Bibeltext und lass außer Acht, dass Gott heute Morgen dein Herz gesehen hat. Wie du aufgestanden bist, ja, wo ich heute Morgen, als wir so knapp waren zu Hause, noch meinen Sohn angemeckert habe, ne, jetzt habe ich schon 10-mal gesagt, zieh mal die Jacke an und ich merke, ne, ihr seht jetzt nur das gute Bild von mir, aber das andere Bild seht ihr zum Glück nicht. Ne. Aber ich glaube, bei uns allen denken wir so, und zum Glück habt ihr das nicht gesehen. Gott ist aber jemand, der das sieht. Er guckt in dein und in mein Herz und er weiß genau, wie es wirklich ist. Das ist nicht, habe ich mir nicht ausgedacht, der könnt euch viele Bibelstellen hier aufführen. Guck mal, zum Beispiel Jeremia 17, da spricht Gott, ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Psalm 51, der David wusste, ich bin nicht perfekt. Obwohl er der Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird, weiß er, heute können wir vielleicht so sagen, ich bin kein Gottes, aber ich bin immer noch nicht perfekt. Gott gibt uns ein neues Herz. Aber er möchte auch, dass wir ihm näher kommen, dass wir ihm ähnlicher werden. David betet es hier auch, erschaffe mir, oh Gott, ein reines Herz. Er hätte auch können sagen, Gott, du bist auf meiner Seite, super, jetzt alles vorbei. aber weiß, es muss hier noch sich irgendwas verändern. Ich bin jemand, der sich so nach von Augen als mal leiten lässt unter der Woche. Jesus, veränder mein Herz. Danke, ich bin ein Kind Gottes. Ja, du hast mich reingemacht vom Vater. Ich darf mit dem Vater immer sprechen, aber lass mich nicht, wie ich bin. Das größte Geschenk, was wir einem anderen Menschen machen können, ist übrigens, gehe ich davon aus, ein heiliges Leben. Ein Leben, was ganz nah an Jesus ist. Und Gott ist der Einzige, der das machen kann. Manchmal denken wir das so, oh, mein Nachbarn, jetzt muss ich ihm nur 10-mal sagen und dann irgendwann hat er es verstanden. Oder dein Bruder, deine Schwester. Manchmal denken wir das auch vom Ehepartner. Und manchmal gehen Ehe in die Brüche nach 30 Jahren, weil man auf einmal nach 30 Jahren erst festgestellt hat, irgendwie, ich kann meinen Ehepartner nicht ändern. Das kann er ja irgendwie nur selber, ne? Ich predige seit 30 Jahren auf meinen Ehepartner vielleicht ein und auf einmal kommt die Scheidung aus heiterem Himmel. Du kannst noch nicht mal deinen Ehepartner oder die Ehepartnerin ändern. Das Verrückte ist, du kannst noch nicht mal dich selber ändern. Das kann nur Gott. Denn Gott ist der Einzige, sagt uns hier in Sprüche 21, kann man das lesen, gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er lenkt es, wohin immer er will. Gott ist der Einzige, der dein Herz verändern kann. Ja, ich gebe mir richtig Mühe, ich streng mich an, ne? Das ist aber falsch. Immer wenn du dich anstrengst, machst du die Gnade hinfällig, sagt Paulus, ne? Wenn du dich anstrengst und versuchst, ich werde jetzt noch besser. Nee, zur Gnade kannst du nichts hinzutun. Es ist ein Geschenk, was du einfach annimmst. Aber du kannst sagen, Gott, ich will nicht bleiben, wie ich bin. Hier ist mein Herz. Veränder du mein Herz. Du kannst es verändern. Das können wir machen. Und das macht auch der David. Hey, wir kommen nochmal kurz zurück auf den Text. In 1. Samuel 16 lesen wir dann hier, 1. Samuel 16, Abvers 12, wo Gott zu dem Samuel spricht, das ist er, salbe ihn. Der David, der wurde mal eben geholt vom Feld, kam bestimmt da der Laufbursche. David, hier zu Hause ist große Feier. Wie große Feier? Ja, da alle wurden gewaschen und die Kleider wurden gereinigt. Ja, und meins mal wieder nicht, ne? Der David kommt gerade von den Schafen, ne? Hast du einen Freund, eine Freundin, die unter Tieren arbeitet? Ich habe so einen Freund, ne? Der hat, weiß nicht, 100 Kühe. Wenn der abends aus dem Stall kommt, ja, der muss in die Badewanne. Und dann, neulich haben wir die besucht, die Frau meinte noch schmunzelt, ja, der kommt manchmal aus der Badewanne und der riecht immer noch. Ja, gut, ne? Muss er vielleicht nochmal, ich weiß nicht, was die für eine Wasserrechnung haben, jeden Abend die Badewanne. Aber jetzt, wir müssen das mal so festhalten, so kommt der David in diese Szene hinein, die sind alle, sehen die toll aus. Alle gewaschen, sieht gut aus und da kommt der David, riecht vielleicht ein bisschen streng, hat seine Schäferkleidung da an. Und da lesen wir komischerweise im Text überhaupt nicht, dass dieser David jetzt erstmal mühselig gereinigt wird, sondern die Formulierung in diesem Text, auf, salbe ihn, in Vers 12, denn dieser ist's, sagt nicht Gott, okay, wenn du ihn sauber gemacht hast, dann geht's los. Nee, nein, auf, das ist eine Aufforderung. Das Äußerliche will ich gar nicht nichtig machen. Das ist wichtig, dass wir uns waschen, dass wir unser Leben in Ordnung bringen, aber es ist so wichtig, wo unser Herz ist. Ob es nah an Gott ist. Der David, der wird nicht sofort hier gewaschen, der wird sofort gesalbt, weil seine Herzenshaltung stimmt, weil sein Herz nah bei Gott ist. Darum gebraucht Gott in erster Linie nicht hier den, wie hieß der älteste Eliab oder wie der hieß, der stattlich und von gutem Aussehen war, den gebraucht Gott hier gar nicht, den hat Gott sogar verworfen hier. Aber diesen, der von Schafen kommt, der so riecht, der so aussieht, der als Letzter auf die Feier kommt, den gebraucht Gott. Wie viel Zeit investiere ich in meiner Woche in so äußerliche Dinge? Ja, wie lange stehe ich vorm Spiegel vielleicht? Ja, wir Männer haben vielleicht das Problem nicht ganz so stark, wir haben ganz andere Probleme, ne? Kannst überlegen, was so deine Herausforderungen sind, wo wir auf Äußerliche so viel Wert legen, aber Gott ist so wichtig. Mensch, wo ist dein Herz? Ist es bei mir? Oder ist es bei deinen Sorgen, bei deinen Problemen? Ich bin der starke Gott an deiner Seite. Ja, da kommt vielleicht der Löwe auf dich zu, aber du hast mich an deiner Seite. Wo ist denn dein Herz? Gott, hilf mir, dich mit deinen Augen zu sehen. Hilf mir, die Menschen mit deinen Augen zu sehen. Und nicht nur mich von meinen Augen immer leiten zu lassen. Wir brauchen Gottes Perspektive. Ich habe mich ihn noch gefragt, wieso braucht er denn jetzt? Muss er mit Öl gesalbt werden? Das war ja damals so eine äußliche Sache. Aber das ist jemand, der David, der hat den Heiligen Geist bekommen. Der musste fähig sein, ein ganzes Volk zu leiten. Doch ich habe mich dann auch gefragt, ja, wieso wird denn der David jetzt nicht sofort König? Jetzt ist er doch, ist doch alles klar. Der David, der hat einmal eine Schule, durch die er jetzt durch muss. Ein paar Jahre geht die, wo Gott sein Herz prüft, wie nah dieses Herz bei Gott ist. Und vielleicht gehst du auch gerade durch Herausforderungen, aber ich glaube, diese Herausforderung stellt Gott immer bewusst in unser Leben, um zu gucken, wo ist unser Herz. Gott macht nicht Unfälle. Er hat dich nicht vergessen. Meine Oma hat das mal gesagt, kurz vor ihrem Sterben. Stefan, weißt du was? Also ich glaube, Gott hat mich vergessen, ne? Okay, ist nachvollziehbar. All ihre Freundinnen waren schon gestorben, ne? Waren schon beim Herrn. Und sie ist mit, was war sie, 96, 97 immer noch. Nee, Gott hat dich nicht vergessen. Gott macht keine Unfälle. Es fällt bei ihm nichts unter den Tisch. Er sieht das alles. Er hat dich geschaffen mit Augen, weil er Augen hat, weil er alles sieht. Gott hat keine Eile hier, den David jetzt zum König zu machen, ihn auf den Thron zu setzen, aber Gott hat Eile darin, an dem Herzen von David zu arbeiten. Der geht jetzt durch schwierige Zeiten hier. Das wird nicht alles easy peasy, das wird richtig schwierig für den David. Und das Leben mit Jesus, das ist nicht immer Sonnenschein, das merkst du selber in deinem Leben. Aber das ist auch kein Zufall oder kein Unfall, sondern das dient dazu, dass unser Herz wächst. Bist du bereit dazu? Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich kann es nur für mich machen. Ich kann es nur nicht mal für meine Frau machen. Noch nicht mal für mich selber so richtig. Aber ich kann Jesus mein Herz bringen. Jesus mein Herz, das ist auch so gar nicht stark. Der David war ja auch nicht gerade der Stärkste. Aber Jesus, ich will nah an dir bleiben. In der neuen Woche. Da, wo die Dinge wieder auf mich einprasseln und ich gar nicht weiß, wie soll ich damit umgehen. Aber ich will mit meinem Herzen nah an dir sein. Neulich hat jemand gemeint, ach Stefan, ja, du kannst ja noch, ne? Du bist ja jetzt erst hier 35, bin ja jetzt schon 80, was soll ich denn jetzt noch machen? Wenn ich so einen Satz höre, ja, das ist, du bist einer der wichtigsten Mitarbeiter im Reich Gottes, weil die ganzen Jungen, die haben 1000 Ideen, aber keine Zeit zum Beten, ne? Und diese ganze Arbeit funktioniert nur durch Gebet oder durch andere Unterstützung. Oder, ja, ich bin aber eigentlich noch zu jung. Bei Gott, der will gar nicht deine ganzen Ausreden, Gott will einfach dein Herz. Dass dein Herz nah an ihm ist. Gott sieht mein Herz, er sieht dein Herz. Er weiß auch, wie du, mit welcher Intention du heute aufgestanden bist, wie du in die nächste Woche gehst. Er hat das Herz von dem David gesehen. So, ganz spannend noch zum Schluss ganz kurz. Als der Saul zum König gerufen wurde, hat er sich bei den Pferden versteckt. Als der David gerufen wird, ist er fleißig bei den Schafen. Und vielleicht war diese Situation gerade in diesem Umfeld, als da dieser Löwe, der Bär kam. Der David, der läuft nicht davon. Er ist bereit und er weiß, Gott ist an meiner Seite. Gott hilft mir, meine Menschen, meine Mitmenschen in der nächsten Woche zu sehen, zu verstehen auch. Ich muss die gar nicht verstehen, aber Gott, du verstehst sie und ich kann sie dir bringen. Du kannst auch Gott deinem Partner anbefehlen. Gott weiß um das Herz deines Partners oder deiner Partnerin. Und Gott weiß auch um dein Herz und um mein Herz. Manchmal verstehe ich gar nicht. Jetzt lebe ich so lange schon mit Jesus, jetzt ist mir das wieder passiert. Jesus, hilf mir, auch mich zu verstehen, mein Leben zu sehen mit deinen Augen. Ich will schließen mit einer Stelle aus Sprüche 4, Vers 23. Die lese ich euch nicht vor, weil ich das so gut kann, aber weil ich glaube, dass es enorm wichtig ist, dass wir auch in der neuen Woche da einen Schwerpunkt drauf legen. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz. In der Novemberwoche 2023. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Aber Jesus, ich kann es doch gar nicht. Ja, dann gib dein Herz, Jesus. Vielleicht ist heute jemand da, der das noch gar nicht gemacht hat. Jesus sein Herz gebracht hat. Heute ist eine Chance. Gib Jesus dein Herz. Hast du vielleicht schon mal gemacht, hast du wieder völlig vergessen. Jesus kommt nicht und klagt dich an. Aber er freut sich, wenn du ihm sein Herz bringst. Jesus, danke, dass wir dir unser Herz bringen dürfen. Und du siehst unser Herz, wie es in der letzten Woche war, in den letzten Monaten vielleicht. Die ganzen Dinge, die auf uns einströmen, die wir mitunter gar nicht ordnen und können und wissen gar nicht so richtig, wie gehe ich damit um. Hier ist unser Herz. Wir haben nur das, was wir dir geben können. Wir können dir eigentlich gar nichts geben, aber wir können uns entscheiden, dir unser Herz zu geben. Danke, dass du es formst, dass du es verändern willst und dass du es leitest und lenkst wie Wasserbäche. Danke, dass wir in deiner Hand sind. Dich wollen wir loben und anbeten. Amen.